Radio Prag, Nachrichten.
Gesundheitsminister Heger verfügt die Gehaltsverbesserung der Ärzte. Ex-Premier Fischer wird bei einer Direktwahl für das Amt des Staatspräsidenten kandidieren. Die umstrittene Sicherheitsagentur ABL kündigt alle Verträge mit Prag 11. Gesundheitsminister Heger hat am Montag die staatlichen Krankenhäuser schriftlich angewiesen, das Gehalt ihrer Ärzte ab dem 1. März um 5.000 bis 8.000 Kronen monatlich zu erhöhen. Heger hatte kürzlich den rund 4.000 protestierenden Ärzten zugesagt, 2 Milliarden Kronen für die Gehaltsaufstockung des Krankenhauspersonals zur Verfügung zu stellen. Davon soll das Pflegepersonal ein Viertel erhalten. Die Ärzte verlangen jedoch, dass ihnen die gesamte Summe zur Verfügung steht und halten ihre Kündigung zum 1. März aufrecht. Damit droht dem tschechischen Gesundheitswesen der Kollaps. Die Krankenhäuser in den verschiedenen Kreisen bereiten sich auf die mögliche Krisensituation vor. Die Leitung des Pilsener Universitätskrankenhauses hat den protestierenden Ärzten die ursprünglich geforderte Gehaltserhöhung von 8.000 bis 12.000 Kronen versprochen, fordert aber dafür die unverzügliche Rücknahme der Kündigungen. In anderen Kreisen planen die Krankenhäuser ab dem 14. Februar keine Patienten für geplante Operationen mehr anzunehmen, falls die Krise nicht gelöst wird. Der frühere Premier Fischer will für das Amt des Präsidenten kandidieren, falls das künftige Staatsoberhaupt direkt vom Volk gewählt werden wird. Das sagte Fischer am Montag gegenüber dem Server Parlament Niliste. Er werde nur im Falle einer Direktwahl mit Sicherheit kandidieren, denn einer Partei wolle er sich auf keinen Fall anschließen, sagte Fischer bei seinem Aufenthalt in Prag. Nachdem im März 2009 die damalige Regierung Topolánek durch ein Misstrauensvotum zu Fall gebracht worden war, übernahm Fischer die Funktion des Übergangspremiers. In Umfragen erzielte er überdurchschnittliche Beliebtheitswerte in der Bevölkerung. Heute ist Jan Fischer Vizepräsident der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in London. Die Sicherheitsagentur ABL, die der Familie von Verkehrsminister Bartha gehört, kündigt alle ihre Verträge mit der Verwaltung des Stadtteils Prag 11. Das erklärte am Montag der Bruder des Ministers und derzeitige Firmenbesitzer Matej Bartha vor dem Kontrollausschuss des Rathauses. Er wolle mit diesem Schritt Ruhe in den Fall um die Bespitzelung von ODS-Politikern des Stadtteils bringen, so Bartha. Verkehrsminister Bartha steht in der Kritik, weil ABL entgegen seiner Ehrenerklärung im Jahr 2007 Kommunalpolitiker der Bürgerdemokraten bespitzelt hat. Der Siemens-Konzern plant in Tschechien weitere Firmen zu kaufen. Dabei geht es vor allem um die Bereiche der intelligenten Strom- und Kommunikationsnetze, der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge und der Energiespartechnologien für Städte, wie der Generaldirektor von Siemens in Tschechien, Eduard Palíšek, sagte. Der allein in Tschechien aus mehr als 10 Betrieben bestehende Konzern erwartet in diesem Jahr eine Steigerung der Umsätze. Siemens registriere eine größere Nachfrage unter anderem bei Elektromotoren und Abdampfturbinen. Man rechne auch mit einer Erhöhung der Angestelltenzahl um einige hundert Mitarbeiter, erklärte Palíšek. Das Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien heiter bis wolkig, im Tagesverlauf von Nordwesten her zunehmende Bewölkung und im westlichen Landesteil vereinzelt Regenschauer, in über 800 Metern Höhe Schneefall. Die Tageshöchsttemperaturen 4 bis 8, im Südosten 11 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Christian Rühmkorff.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Und das haben wir heute im Programm. Nicht endender Streit. Die tschechischen Kreise erstellen Krisenpläne wegen des Streits über die Gehälter der Krankenhausärzte. Neue Regeln für Autofahrer. Die Abgeordneten haben eine Gesetzesnovelle der Straßenverkehrsordnung verabschiedet. Und neues Heim für alte Kunst. Im Palais Kinski werden seit dem Freitag rund 1000 Exponate aus 7000 Jahren Kulturgeschichte ausgestellt. Das sind also die Themen in unserem Tagesecho. Anschließend eine Neuerung in unserem Programm. Erstmals hören Sie unsere 14-tägige Sendereihe Das Politgespräch. Es geht um die Bestechungsvorwürfe gegen Verteidigungsminister Alexander Vondra. Der Politologe Robert Schuster beurteilt die Brisanz dieser neuen Causa innerhalb der tschechischen Regierung. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Bleiben Sie am Apparat. Viel Spaß bei unserer Sendung. Musik. Noch ist keine Einigung im tschechischen Gesundheitswesen in Sicht. Die Ärzte bestehen weiterhin auf der Erfüllung ihrer Forderungen und der Gesundheitsminister ist erst dann zu weiteren Gesprächen bereit, wenn die Ärzte ihre Kündigungen zurücknehmen. Die Kreise und der Staat müssen nun Krisenpläne erstellen, um einen Kollaps im Betrieb der Krankenhäuser zu verhindern. Markéta Kachlíková berichtet.
Der Exodus von Krankenhausärzten ab 1. März ist noch nicht gebannt. Die tschechische Ärztekammer hat am Wochenende vielmehr alle Ärzte aufgerufen, sich der Gewerkschaftskampagne Danke, wir gehen anzuschließen, in deren Rahmen bisher 3.800 Krankenhausärzte ihre Kündigung eingereicht haben. Ärztekammerpräsident Milan Kubek empfiehlt den Ärzten keinesfalls, auf das Angebot des Gesundheitsministeriums einzugehen. Es enthält keine Garantien, dass es zur Gehaltserhöhung bei allen Ärzten kommt, dass die Überstunden beschränkt werden, dass das System der Spezialausbildung der Ärzte reformiert wird, dass eine tatsächliche Reform des tschechischen Gesundheitswesens zugunsten der Patienten und der Mitarbeiter im Gesundheitswesen durchgeführt wird und dass eine wirksame Korruptionsbekämpfung gestartet wird. Die Ärztekammer appellierte an die Vertreter des Gesundheitsministeriums und der Ärztegewerkschaften, möglichst bald an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Dazu ist Gesundheitsminister Leoš Heger in dem Fall bereit, wenn die Ärzte ihre Kündigungen zurückziehen. Dies ist jedoch nicht so leicht zu erreichen. Wie von den Gewerkschaften verlautete, können darüber nur die Mitglieder in einer neuen Abstimmung entscheiden. Gesundheitsminister Heger hatte angeboten, in diesem Jahr umgerechnet 80 Millionen Euro zusätzlich für den Krankenhaussektor bereitzustellen. Davon sollen 3/4 für die Aufbesserung Ärztegehälter dienen und 1/4 für die Gehälter von Krankenschwestern und weiterem Krankenpflegepersonal. Die Ärztegewerkschaften bestehen allerdings weiterhin darauf, jene 80 Millionen Euro nur für die Ärzte bereitzustellen und die weiteren Gehälter aus einer zusätzlichen Quelle zu finanzieren. Minister Heger zufolge stellt die Gewerkschaftsaktion ein ernsthaftes Risiko dar, und zwar nicht nur für die Patienten, sondern auch für die geplante Reform des Gesundheitswesens. Es gibt natürlich Regionen wie die Vysočina und Bereiche wie die Früh- und Neugeborenenpflege, wo ein echtes Risiko besteht, dass normale Bedingungen nicht gesichert werden. Die Ärzte müssen wissen, dass ihre Aktion zu einem Stopp der Reformpläne im Gesundheitswesen führen wird. Darüber, wie die Krankenpflege nach dem 1. März aussehen soll, wird am Dienstag der Sicherheitsrat des Staates mit den Kreishauptmännern verhandeln. Der Vorsitzende des Verbandes der Kreise, Michal Hašek. Die Regierung signalisiert zurzeit keine Vorbereitung eines zentralen Plans zur Lösung der Lage. Und da einzelne Kreise aber nicht warten können, bereiten die Krankenhäuser Krisenpläne für den Fall vor, dass die Ärzte, die ihre Kündigungen eingereicht haben, ab 1. März tatsächlich nicht zur Arbeit kommen werden. Im Kreis Pilsen wurde ein entsprechendes Memorandum zwischen Krankenhäusern, Krankenversicherungen und dem Rettungsdienst bereits am Montag unterschrieben.
Weiter herrscht also in Tschechien Anspannung, wie es in den Krankenhäusern weitergeht. Sie hörten einen Bericht von Markéta Kachlíková. Wir wechseln das Thema. Auf die Autofahrer kommen in Tschechien demnächst Neuerungen zu. Am Freitag beschloss das tschechische Abgeordnetenhaus einige Änderungen in der Straßenverkehrsordnung. So soll eine Winterreifenpflicht eingeführt werden, die von November bis März gilt. Zudem soll das Strafpunktesystem vereinfacht werden. So wurde die Zahl der Vergehen, die mit Strafpunkten geahndet werden, reduziert. Anstatt 44 sind es nur noch 27. Der Chef der tschechischen Straßenpolizei, Leo Stržil, erläuterte, worum es geht. Aus dem Strafpunktesystem wurden jene Vergehen herausgenommen, die die Sicherheit im Straßenverkehr nicht gefährden. Das sind Vergehen, für die es 1 oder 2 Strafpunkte gibt. Auf der anderen Seite wurden einige jener Vergehen mit mehr Strafpunkten belegt, die die Sicherheit im Straßenverkehr gefährden und die zu Unfällen führen können. Schärfer geahndet werden so zum Beispiel gefährliche Überholmanöver. Keine Strafpunkte soll es mehr unter anderem für leichte Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit geben. Aber sie bleibt weiter strafbar bei Bußgeldern von umgerechnet bis zu 100 Euro. Als leichte Überschreitung gelten 5 Stundenkilometer mehr in Ortschaften und 10 Kilometer mehr außerhalb Ortschaften. Seit Monaten oder sogar Jahren wird in Tschechien diskutiert, ob die Null-Promille-Grenze bei Alkohol am Steuer bestehen bleiben soll. Die Änderungen in der Straßenverkehrsordnung wurden ursprünglich im Senat entworfen und dieser wollte ein geringeres Bußgeld einführen für Autofahrer mit bis zu 0,3 Promille Alkohol im Blut. Die Abgeordneten schmetterten dies jedoch ab, weiter drohen also umgerechnet bis zu 800 Euro Strafe bei auch nur ein bisschen Alkohol am Steuer. Verkehrsminister Vít Bárta zeigte sich zufrieden. Jedes Kokettieren damit, dass ein Bier hinterm Steuer noch zu dulden sei, ist mit mir einfach nicht zu machen. Wir brauchen null Toleranz für Alkohol am Steuer. Verkehrsminister Bárta bestätigte damit die Linie, die bereits Premier Petr Nečas im vergangenen Jahr vorgegeben hatte. Nečas hatte gewarnt, dass es bei seinen Landsleuten nicht bei einem Bier bleibe, würde erstmals an der Null-Promille-Grenze gekratzt. Neu hereingenommen in den ursprünglichen Gesetzentwurf des Senates wurde hingegen die Abschaffung der Schilder, die über Geschwindigkeitsmessungen der Gemeindepolizei informieren. Bisher muss die örtliche Polizei am Straßenrand per Verkehrsschild ankündigen, wo sie misst. Nun soll wie in Deutschland verfahren werden. Der Verkehrsexperte Robert Štiastný hält dies für vernünftig. Wenn zum Beispiel in der Straßenbahn angekündigt würde, dass an der nächsten Haltestelle der Fahrkartenkontrolleur zusteigt, dann würde sich niemand mehr eine Fahrkarte kaufen, sondern nur einfach rechtzeitig aussteigen. So ist es auch bei der Geschwindigkeit. Die Vorschriften gelten allgemein und auf jedem Meter Straße. Überall in den Gemeinden kann ein Kind oder ein Fußgänger auftauchen. Es macht keinen Sinn, wenn die Vorschriften nur auf 200 Metern gelten. Der Gesetzentwurf geht nun zurück in den Senat zur Beurteilung. Ein mögliches Veto oder Änderungen des Senats kann das Abgeordnetenhaus überstimmen. Mit großer Wahrscheinlichkeit dürfte die endgültige Form der neuen Straßenverkehrsordnung also dem entsprechen, was vergangene Woche beschlossen wurde. Wir kommen zur Kultur. Im Prager Palais Kinski ist seit dem vergangenen Wochenende eine Dauerausstellung zu sehen, die alte Kunst fast aus der ganzen Welt zeigt. Insgesamt 7000 Jahre in der Entwicklung der Kunst werden dort anhand von über 1000 Exponaten dargestellt. Die Ausstellung zeigt Kunst des alten Ägypten, des antiken Griechenland und Rom, des alten China und Japan sowie islamische Kunst. Mehr über die neueste Ausstellung, die die Nationalgalerie zusammen mit dem Nationalmuseum aufgebaut hat, erfahren Sie von Martina Schneibergova.
Über die Hälfte der Exponate in der neuen Dauerausstellung stammen aus der orientalischen Sammlung der Prager Nationalgalerie. Bis 2009 bestand eine Ausstellung asiatische Kunst im Schloss Braslav am Stadtrand von Prag. Nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe von 2002 fing die Nationalgalerie jedoch an, diese Ausstellung in sicheren Räumen unterzubringen. Dies war auch einer der Beweggründe für die Entstehung der neuen Dauerausstellung im Palais Kinski. Helena Honkopová ist Kuratorin der orientalischen Sammlungen der Nationalgalerie.
Die Sammlung besteht seit 60 Jahren. Die Ausstellung in Braslav war eine der schönsten Ausstellungen asiatischer Kunst in Europa überhaupt. In 22 Sälen gab es fast 1200 Exponate. Für die neue Dauerausstellung mussten wir die Zahl der ausgestellten Kunstwerke auf 660 reduzieren. Wir haben wirklich das Beste vom Besten ausgesucht.
Besonders bedeutend ist eine Sammlung chinesischer Grabkunst und Tierplastiken. Vom Anfang des 8. Jahrhunderts stammen beispielsweise zwei außerordentlich gut erhaltene und große chinesische Pferdeplastiken. Zu den interessantesten Exponaten gehören buddhistische Artefakte, erzählt Helena Honkupová.
Im Palais Kinski stehen 5 Säle vollständig im Zeichen des Buddhismus.
denn in unseren Sammlungen gibt es sehr viele buddhistische Kunstgegenstände. Wir dokumentieren hier alle drei Strömungen der Entwicklung der buddhistischen Kunst. Eine davon ist die tibetische Kunst, die wir im Hauptsaal vorstellen. Manchmal wird der tibetische Buddhismus als Himalaya-Buddhismus bezeichnet, um die chinesischen Behörden nicht zu provozieren. Diese haben übrigens auch schon reagiert. Ein richtiges Juwel unter den buddhistischen Exponaten, das ich unsere Mona Lisa nenne, ist eine Plastik aus dem 3. bis 4. Jahrhundert, die aus Kandahar stammt. Es ist ein Buddha-Kopf, der aussieht wie ein apollonischer Jüngling in der antiken griechischen Bildhauerei.
Auch die antike griechische Kunst ist im Palais Kinski vertreten. Die klassische Kunst des europäischen Mittelmeerraums wird in 4 Sälen gezeigt, die insgesamt 500 Exponate unter den Funde aus dem alten Zypern, hellenistische Kunst sowie Kunstgegenstände der Etrusker und Römer sind, stammen aus den Sammlungen des Prager Nationalmuseums. Museumsmitarbeiterin Maria Dufkova.
Es herrscht immer noch die Meinung vor, dass sich in den Sammlungen in den böhmischen Ländern keine Plastiken aus antiker Zeit befinden. Wir haben uns darum bemüht, dies zu widerlegen. Hier stellen wir Beispiele hervorragender künstlerischer Arbeiten aus, die jedoch jahrelang im Magazin eingeschlossen waren.
Sowohl die antike als auch die orientalische Kunst stellen eine wichtige Inspirationsquelle für europäische Künstler seit der Renaissance bis in die Gegenwart dar. Während die Antike vor allem die Renaissance beeinflusst hat, hat sie der Orient erst seit dem 16. Jahrhundert auch die europäische Kunstentwicklung in stärkerem Maße ausgewirkt. Zu der Zeit ermöglichten die zahlreichen Entdeckungsreisen einen steigenden Import orientalischer Luxuswaren nach Europa. So wurden beispielsweise chinesisches und japanisches Porzellan, indisches Holz, persische Teppiche oder türkische Keramik massenweise in europäische adeligen Residenzen geschafft. Die Kunstgegenstände aus dem Orient sind seit dem manieristischen Stil zu wichtigen Vorbildern für europäische Künstler geworden. Das Thema der neuen Dauerausstellung könnte darum, den Experten zufolge, lauten: die Antike und der Orient, zwei Inspirationsquellen der europäischen Kunst. Eine solche Ausstellung habe in Prag bislang gefehlt, meint Helena Honkupova.
In vielen europäischen Metropolen entstanden ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts große Museen der Antike und des Orients. Lange haben wir hier in Prag auf eine Dauerausstellung asiatischer Kunst gewartet. Diese wurde 1998 eröffnet. Und noch länger hat das Nationalmuseum auf eine Möglichkeit gewartet, seine antike Kunst zu präsentieren. Das alte Museumsgebäude wird wegen der bevorstehenden gründlichen Instandsetzung bald geschlossen und die Mehrheit der antiken Kunstwerke wäre dann nicht mehr zugänglich. Darum haben wir zwei staatlichen Institutionen uns auf den Aufbau einer gemeinsamen Ausstellung geeinigt, die die alten Kulturen der Menschheit zeigt.
Die Ausstellung mit dem Titel Kunst der alten Welt ist im Palais Kinski auf dem Altstädter Ring in Prag täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Das war unser Tagesecho. Sie hören weiterhin Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Die Regierung von Petr Nečas ist eigentlich angetreten, um die Korruption zu bekämpfen. Oder? Auch die Korruption zu bekämpfen. Doch stattdessen muss sie sich mit Bestechungsaffären in den eigenen Reihen beschäftigen. Seit 2 Wochen steht der Chef des Verteidigungsressorts Alexander Vondra unter Druck. Er soll während der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft vor 2 Jahren dafür verantwortlich gewesen sein, dass ein Auftrag ohne öffentliche Ausschreibung vergeben wurde und das auch noch weit überteuert wahrscheinlich. Im Dezember hatte bereits Umweltminister Drobil zurücktreten müssen, weil er in Korruptionsverdacht geraten war. Beide Minister gehören übrigens der bürgerdemokratischen Partei von Premier Nečas an. Um diese beiden Fälle und ihre Auswirkungen auf die Regierungsarbeit dreht sich die erste Ausgabe unserer neuen Sendereihe, das Politgespräch. Das Politgespräch. unser Studio für das erste Politgespräch habe ich den Politologen Robert Schuster eingeladen, den Sie auch als Radio Prag-Mitarbeiter kennen. Hallo Robert.
Hallo Till.
Robert, mit Verteidigungsminister Alexander Vondra ist bereits der zweite Vizechef der ODS, also der Bürgerdemokratischen Partei, wegen Korruption ins Gerede gekommen. Wird das nicht langsam zu einem Problem für Premier Netschas selbst und sein Saubermann-Image?
Das kann man durchaus so sehen, weil Premier Petr Necas hat schon im Juni vergangenen Jahres, als er zum Vorsitzenden seiner Partei, der ODS, gewählt wurde, ja einen sehr starken Spruch von sich gegeben, nämlich, dass er der Korruption den Kampf ansagen will und egal, ob es um Korruption in der Regierung gehen wird oder um Korruption in seiner Partei. Und er hat sich auch dementsprechend sein Team an stellvertretenden Vize-Parteichefs so zusammengestellt, dass das Leute sind, die eben ein sauberes Image haben. Nun sind aber zwei von diesen Vize-Chefs, Pavel Drobil als Umweltminister, ist zurückgetreten im Dezember vergangenen Jahres, und jetzt auch Alexander Vondra, ein weiterer Stellvertreter, unter Druck. Und natürlich ist das für Necas jetzt eine sehr unangenehme Frage. Und er wird sich an dieser Aussage, dass er die Korruption nicht tolerieren wird, messen müssen. Ich denke, sollte sich zeigen, dass wirklich Alexander Vondra gewusst hat von diesen überteuerten öffentlichen Aufträgen im Rahmen der tschechischen EU-Präsidentschaft, dann wird es wahrscheinlich zu einem Rücktritt kommen müssen.
Was sind denn die Unterschiede zwischen dem Fall des früheren Umweltministers Drobil und den nun gegenüber Vondra geäußerten Vorwürfen?
Bei Drobil gab es ja erstens ganz klare Beweise. Da gab es geheime Tonbandaufnahmen, Mitschnitte, aus denen ersichtlich war, dass praktisch Minister Drobil an der Spitze einer Pyramide stehen sollte, die auch letzten Endes dazu dienen sollte, die staatlichen Gelder aus dem staatlichen Umweltfonds zur Parteifinanzierung abzuzweigen. Also praktisch etwas, was ja in jedem Staat illegal wäre. Also insofern, Drobil hat davon gewusst, sein engster Berater war in diese ganze Affäre involviert und als politisch Verantwortlicher hat dann relativ schnell die Konsequenzen gezogen und ist zurückgetreten. Bei Vondra ist das Problem, dass es bislang keinen eindeutigen Beweis, dass Vondra wirklich gesagt hätte, ihr sollt jetzt diesen überteuerten Auftrag begleichen oder bezahlen, dass man keinen solchen Beweis noch hat. Also insofern, das ist alles in einer Schwebe im Bereich des Ungefähren, des vielleicht, des Mutmaßlichen. Das ist etwas, das vielleicht momentan Alexander Vondra noch seinen Hals, wenn ich das so sagen darf, retten kann. Aber wie gesagt, die Sache kann sich natürlich weiterentwickeln und es kommt ganz darauf an, ob es zum Beispiel in den kommenden Tagen und Wochen der Medien neue Beweise geben wird oder nicht.
Mhm. Die Regierung ist jetzt ein halbes Jahr ungefähr im Amt. Blickt man auf ihre Bilanz, scheint sie noch ziemlich mager zu sein. Also ganz im Gegensatz zu dem Umfang an inneren Spannungen, die sich da gezeigt haben, und den Korruptionsfällen. Oder trügt da der Schein?
Man darf nicht vergessen, dass die Regierung mit einem sehr ambitionierten Programm angetreten ist. Sie wollte vieles nachholen in Bereichen, die von den vorherigen Regierungen vernachlässigt wurden, entweder aus einem Mangel an politischem Mut oder aus einem Mangel an politischer Unterstützung. Das ist die Reform der Rentensysteme, des Gesundheitswesens, aber auch des Bildungswesens und so weiter. Und Necas hat sich vorgenommen, das alles zu verändern, dass nach 4 Jahren, also nach der Legislaturperiode, wirklich die Wähler sagen können, die haben etwas versucht in Angriff zu nehmen und es ist ihnen auch teilweise gelungen. Insofern muss man natürlich der Regierung zugestehen, dass solche groß angelegten, über Generationen wiegenden Veränderungen wie die Rentenreform natürlich auch sehr gründlich vorbereitet werden müssen. Insofern kann man durchaus dieses halbes Jahr als eine Vorbereitungsphase sehen oder interpretieren. Aber nach dieser Vorbereitungsphase müssten jetzt wirklich die ersten großen Beschlüsse kommen. Insofern kann man sagen, dass das jüngst getroffene Grundsatzübereinkommen über die Grundzüge der Rentenreform schon eine erste Schwalbe sind.
Eine positive erste Schwalbe ist. Der Politologe Robert Schuster, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Mit diesem Interview gehen für heute unsere Berichte aus und über Tschechien zu Ende. Falls Sie nicht ohnehin schon dort sind, dann schauen Sie doch auf unsere Webseite. Unter www.radio.cz finden Sie unter anderem regelmäßig aktualisierte Nachrichten sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat Sie Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.